Es ist uns eine ganz besondere Freude, euch hier vorne zu sehen. Und wenn ihr mich danach fragt, was meine Absicht ist mit dieser Kurzpredigt heute Morgen, dann möchte ich das einfach so formulieren. Ich möchte uns alle ermutigen. Das ist mein Gebet, das ist meine Hoffnung, dass ihr ermutigt seid, den Weg mit Jesus zu gehen. Denn Gott stellt sich zu euch, wie ihr es heute auch sichtbar getan habt, indem ihr euch zu ihm gestellt habt. Es sind fast 38 Jahre her, fast genau auf den Tag, am 21.06.81, da wurden meine Frau und ich und andere Geschwister natürlich in der Gemeinde damals früher an der Radener Straße getauft. Es ist eine sehr, sehr gute Erinnerung, die ich daran habe. Es ist eine Erinnerung, die noch heute in mir Freude auslöst. Freude, und das war mir sehr wichtig, Freude über die klare Entscheidung, die ich ablegen konnte für Gott. Nach der Taufe, als alles schon vorbei war, als die Parkplätze schon leer waren, als der große Parkplatz an der Straße schon leer war, da standen wir noch draußen und sangen mit einigen Jugendlichen noch ein paar Lieder. Und damals, ich erinnere mich noch sehr genau, damals der Tag war eher trübe und die Wolken sehr, sehr düster, die da über dem Asphalt hingen. Und damals sangen wir das Lied, und das war damals gerade so in der Jugend so modern, da heißt es in dem Text: Trübe und schwer ziehen die Wolken dahin, der Asphalt scheint so kalt und die grauen Nebel ziehen. Doch ich singe laut von der Sonne des Herrn, die trotz Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern. Und ihr werdet es nicht glauben, just in dem Moment, als wir das Lied gesungen haben, an der Stelle, da riss die Wolkendecke auf. Es war so, als ob in der Wolkendecke so ein Spot sich öffnete und die Sonne strahlte wie so ein Spotlight herunter. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es dann sogar nachher so, dass die Wolken nach und nach verschwanden und strahlender Sonnenschein kam. Nun, eigentlich eine Kleinigkeit. Warum erzähle ich sie? Ich denke, für mich und für uns damals, die getauft wurden, war es ein Zeichen von Gott. Es war ein sichtbares Zeichen, nicht, dass wir das nicht wussten, dass Gott da ist, aber es war ein sichtbares Zeichen. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Ich bin da, deshalb wird es Licht in deinem Leben. Und ich habe nachher in meinem Leben so viele Situationen erlebt, wo solche Spotlights aufgingen, wo ich manchmal nicht wusste, wie es weitergeht, aber wo dann wieder von Gott so ein Spotlight kam und die Welt um mich herum erleuchtete. Wir sahen eben eure Entscheidung hier vorne, als ihr gesagt habt: Ja, ich glaube. Ihr habt euch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu Gott gestellt. Sichtbar zu Gott gestellt. Und das ist eine große Freude, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Aber wenn ihr nur meint, dass ihr den ersten Schritt getan habt, dann habt ihr euch getäuscht. Gott hat schon viel früher den ersten Schritt auf euch zugetan, bevor es euch gab, wo noch keiner an euch dachte. Da tat es schon den ersten Schritt auf euch zu, auf uns zu, auf alle Menschen zu. In Römer 8, 29 und 30, da heißt es nämlich: Denn die er zuvor ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. 5 Punkte, die hier in diesen 2 Versen ganz sichtbar deutlich dargestellt werden. Er hat euch ausersehen. Nun, er hat euch nicht erwählt in dem Sinne, dass alle anderen nicht erwählt sind, aber ihr als Einziger ausersehen seid. Wörtlich heißt es hier: zuvor erkannt. Er hat euch als der allwissende Gott von der Ewigkeit schon gesehen und kannte eure Entscheidung, die ihr heute getroffen habt oder bereits früher in eurer Bekehrung getroffen habt. Er hat euch zuvor erkannt, vor eurem ersten Atemzug. Dann heißt es, er hat euch vorher bestimmt. Und zwar vorher bestimmt, dass ihr Jesus gleich sein solltet, dem Bild seines Sohnes, so heißt es hier. Und damit nimmt Paulus Anspielung auf die Auferstehung der Toten. Tatsächlich, Er sagte ja auch, damit Christus der Erste sei unter vielen Brüdern. Das heißt, wenn wir alle diese Welt verlassen und die Auferstehung der Toten dann stattfinden wird, dann werdet ihr, wie Christus auferstanden ist, dafür hat er euch vorherbestimmt, dann werdet ihr auch auferstehen. Dann heißt es hier, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch gerufen, berufen. Und ihr seid seinem Ruf gefolgt. Das tatet ihr freiwillig. Keiner hat euch dazu gezwungen. Ihr seid seinem Ruf gefolgt. Die er aber berufen hat, heißt es hier weiter, die hat er auch gerecht gemacht. Und das geschah, als ihr eure Knie gebeugt habt, als ihr Gott eure Sünden bekannt habt. Und als ihr ihn, den Herrn Jesus Christus, in euer Leben aufgenommen habt, dass er derjenige ist, der euch leiten soll. Da hat er euch gerecht gemacht. Wörtlich gesagt heißt es hier, gerecht gesprochen. Er hat euch ab diesem Moment die Sünden weggenommen und deshalb euch gerecht gesprochen. Ihr wart alles andere als das. Aber er hat euch gerecht gesprochen, gerecht gemacht. Und schauen wir, die er gerecht gemacht hat, die hat er verherrlicht. Nicht, dass ihr heute so, nur heute so schön aussieht in schwarz-weiß, in reiner Kleidung, weiß als Symbol der Reinheit, sondern Gott hat euch herrlich gemacht, indem er eure Sünden abgewaschen hat. Und dadurch seid ihr wirklich rein geworden. Dadurch seid ihr sauber, dadurch seid ihr geschmückt und könnt vor Gott, wenn diese Welt für euch beendet wird, erscheinen als reine Kinder Gottes. Er tat also den ersten Schritt. Das haben wir eben gesehen. Paulus geht aber noch weiter und er stellt jetzt einige rhetorische Fragen. Und ich möchte uns jetzt den Text aus Römer 8, 31 bis 35 vorlesen. Bezugnehmend auf das, dass er euch erwählt hat, sagt er hier Folgendes. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Blöße oder Schwert? Oder Gefahr oder Schwert? Ich habe es formuliert, das Thema Gottes Zusage gilt. Gottes Zusage gilt. Ich stehe zu dir. Gott sagt das heute zu euch. Er gibt euch die Zusage. Ich stehe zu dir. Gottes Zusage, sie gilt. Ich stehe zu dir. Woher nehme ich diese Sicherheit? Wo ist der Beweis? Nun, seit dem Tod und der Auferstehung Jesu ist es amtlich, ist es sozusagen beglaubigt durch Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat. Er hat es förmlich bewiesen, dass er sich zu euch stellt, dass er sich zu uns Menschen stellt, dass er uns erretten wollte und dass er uns errettet hat. Seit Jesu Tod und Auferstehung ist das amtlich. Er gibt zunächst keine Antwort. Er sagt hier, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Es ist eine rhetorische Frage, die er natürlich dann nicht sofort auf eine Antwort wartet und nicht sofort beantwortet. Erst am Schluss in Vers 38 und 39, zwei meiner absoluten Lieblingsverse der Bibel, da lässt er ein richtiges Feuerwerk von Antworten hervorgehen, wie ein großes Halleluja, das er singt. Ich komme ganz zum Schluss noch darauf. Das sind die letzten Verse meiner Predigt, also wenn jetzt jemand einschläft, dabei ist es wichtig aufzuwachen, weil da geht es um alles oder nichts. Seine erste Begründung, die er anführt in Vers 32 ist, in Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm dann nicht alles schenken? Das ist die erste Begründung, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Mit meinen Worten könnte man sagen, Gott hat den Megabeweis angetreten, wie ernst er es meint. Deutlicher konnte er es nicht sagen. Wenn ihm dieses Opfer nicht zu groß war, das Opfer seines Sohnes, dann ist ihm euer Leben unendlich viel wert. Dann seid ihr, dann sind wir alle Gott unheimlich viel wert, unendlich viel wert. Alles andere wäre, um in der Sprache von Rolf Breuer, dem früheren Sprecher der Deutschen Bank, zu sagen, alles andere wäre Peanuts. Er gab seinen Sohn. Und das hat ihn so viel gekostet, das hat ihn alles gekostet. Alles andere, was ihr euch erträumt oder wo er euch helfen kann, das tut er doch gerne. Das ist doch eine Kleinigkeit für ihn. Er würde alles für uns geben. Und er tat es sogar. Er gab den Unschuldigen für die Sünder. Und Paulus spielt mit dieser Formulierung, mit dieser Begründung, spielt er auf eine andere Opferung an. Im Alten Testament, er spielt auf die Fastopferung. Es war ja keine Opferung. Das Opfer hatte ja nicht stattgefunden. Er spielt auf die Fastopferung des Sohnes Abrahams, Isaaks, an. Auch damals sollte ein Vater seinen geliebten Sohn hergeben. Und ich denke, wenn Abraham im Himmel Gott begegnet, dann kann er sehr wohl mitfühlen, was es ihn als Vater bedeutet hat, seinen Sohn zu geben. Für uns fällt das schwer. Ich musste das noch nicht. Wir mussten keinen Sohn abgeben für andere. Aber Abraham sollte das tun. Und Gott tat es. Knapp 2000 Jahre später, nachdem Abraham auf dem Berg Moria, dem heutigen Tempelplatz, seinen Sohn opfern sollte, was er dann aber ja nicht musste, weil es ein Ersatzopfer gab, fast an gleicher Stelle, nur ein paar hundert Meter weiter. Wer in Israel schon mal war, der weiß es, wie nah das alles zusammenhängt. Nur ein paar hundert Meter weiter liegt Golgatha. Ob es nun das Golgatha ist, das Gartengrab oder das Golgatha, das Historiker wohl eher dort verorten, das unter der Grabeskirche liegt, sei mal dahingestellt. Aber beide Orte sind nur ein paar hundert Meter von dem Berg Moria, von dem Tempelberg, der heute auch im Fokus der Weltgeschichte steht. Und dort auf Golgatha gab Gott der Vater seinen Sohn. Anders als bei Abraham hat Gott sich das nicht erspart. Er gab seinen Sohn, der Gott der Liebe gab seinen Sohn für uns, damit wir leben können. Jesus ging bis ans Äußerste. Man könnte sogar sagen, er ging durch die Hölle. Es steht ja so geschrieben, auch im Epheserbrief, dass er hinabgestiegen ist in das Totenreich. Jesus musste für uns das Schlimmste erleiden, was man sich vorstellen kann. Und hier, anders als bei Abraham, gab es kein Happy End. Kein Happy End für Gott. Er musste seinen Sohn wirklich durch die Hölle gehen lassen. Und das ist etwas absolut Unfassbares, was wir Menschen nicht verstehen können. Aber nicht nur wir, sondern auch die listige Schlange, der Satan, der Gegenspieler Gottes, er hat es nicht verstanden. Er hat es durch Menschenhand ja bewirkt, dass Gottes Sohn ans Kreuz geschlagen wurde. Nun könnte er eigentlich den Sieg ja für sich verbuchen. Ganz im Gegenteil, da er ja nur immer ein Nachaffe Gottes ist, da er ein falscher 50er ist, alles nur kopiert, was Gott tut, deshalb hatte er das auch nicht auf seinem Spickzettel. Er wusste nicht, was Gott mit dieser Tat vorhatte, dass Gott die Geschicke der Welt ändern würde, indem sein Sohn, der Unschuldige, für die Schuldigen stirbt. Das hatte der Widersacher Gottes nicht auf seinem Radar. Und das ist der stärkste Beweis. Gott entschied sich für uns lange bevor wir oder bevor ihr es tun konntet. Da entschied sich Gott bereits für euch. Und deshalb das Thema heute Morgen, Gottes Zusage an euch gilt. Ich stehe zu dir. Das solltet ihr euch merken. Gottes Zusage gilt. Ich stehe zu dir. Und nun entfaltet Paulus durch drei weitere Fragen, die er formuliert, entfaltet er durch drei Gegenfragen sozusagen. Er gibt ja keine Antwort in Vers 32, sondern er stellt jetzt weitere Fragen, indem es klar wird, dass es niemand gibt, der uns von Gott trennen oder scheiden kann. Der erste Punkt, wer will uns beschuldigen? Vers 33, da heißt es hier so, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht ist. Zweitens, wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und drittens, wer will uns scheiden? Wörtlich formuliert, wer will uns trennen? In Vers 35, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und nach jeder Frage, die er hier formuliert, zum Beispiel in der ersten, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Oder wörtlich formuliert heißt es hier, wer will Anklage erheben? Und jedes Mal nach so einer Frage können wir einsetzen, niemand, denn. Und dann folgt die Begründung. Wer will Anklage erheben? Niemand, denn Gott ist hier, der gerecht macht. Dann verstehen wir, was Paulus sagen will. Der erste Punkt also, wer will uns beschuldigen? Oder wer will Anklage erheben? Nun, es ist eine juristische Wortwahl, die hier verwendet wird, Sprache vor Gericht, die gesprochen wird. Und Paulus geht es tatsächlich um ein Gericht. Es geht ihm hier in dem Text um das jüngste Gericht, um den großen weißen Thron, wenn Menschen, groß und klein, vor dem allmächtigen Gott erscheinen werden. Das wird so sein. Und darum geht es ihm. Wir kennen ja das Sprichwort, wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Wenn das so ist, dann sind wir ja fein raus, es verklagt uns keiner, also können wir auch nicht gerichtet werden. Das Problem ist nur, dass es einen gibt, der in der Offenbarung 12, Vers 10 als Verkläger der Brüder genannt wird. Das heißt, Satan erscheint vor Gott und nennt alle unsere Missetaten beim Namen. Sie sind alle aktenkundig. Es verklagt uns einer. Das heißt, wir würden vor Gericht dann wirklich nicht so gut dastehen. Ein Kläger gab es oder gibt es, doch nur in dieser Zeit, nicht mehr, wenn wir vor Gott erscheinen werden, wenn wir vor seinem Thron stehen werden. Dann wird es keinen mehr geben, denn er verklagt nur hier und heute. Dann nicht mehr. Offenbarung 12, Vers 10b, der zweite Teil, da heißt es, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, wörtlich hinabgeworfen, weggestoßen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Es wird also keiner sein, der Anklage erheben können wird. Denn der Verkläger wird dann eliminiert sein. Aber es kommt noch besser. Es ist nicht nur so, dass es keinen Verkläger gibt, sondern dann heißt es hier, Gott ist hier, der gerecht macht. Wir haben einen Rechtsprecher. Gott selbst wird dann gerecht sprechen. Uns gerecht sprechen. Gott ist hier, der gerecht macht, so heißt es hier. Ja, eigentlich kann man sagen, der uns gerecht gemacht hat, euch bereits gerecht gemacht hat, als ihr eure Sünden bekannt habt und er euch diese vergeben hat. Seht mal, eigentlich müssen wir diesen Tag fürchten, wenn wir vor Gott erscheinen. Denn da haben wir nicht viel zu bieten, außer unseren Fehltritten. Aber weil Gott derjenige ist, der uns gerecht gemacht hat, durch den bereits stattgefundenen Tod seines Sohnes am Kreuz, sind wir gerecht. Und deshalb müssen wir diesen Tag nicht fürchten, sondern wir können uns auf diesen Tag hin freuen, weil es dann endlich Gerechtigkeit geben wird, die in unserer Zeit, in unserer Welt ja eigentlich gar nicht da ist. Ich sprach mit einem, gerade jetzt am Donnerstag, als ich gerade so dabei war, mich innerlich auf die Predigt vorzubereiten und auch unter anderem diesen Punkt der Gerechtigkeit drauf hatte auf meinem Radar, da sprach ich mit einem netten rumänischen Kollegen, der jetzt gerade bei uns in Deutschland ist, um angelernt zu werden. Und wir sprachen über Gott. Und er sagte zu mir, also ich kann an den da oben nicht glauben. Da habe ich ihn gefragt, ja, aber woran glaubst du dann? Dann sagte er, aber ich glaube an das Prinzip der Gerechtigkeit. Ich glaube an ein Prinzip der Gerechtigkeit. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich auch. Ja, ich auch. Aber ohne Gott? Gerechtigkeit ohne Gott? Sehen wir nicht genau das krasse Gegenteil in unserer Welt? Gerechtigkeit ohne Gott ist eine Illusion. Nice to have. Aber sie tritt nicht ein. Gerechtigkeit ohne Gott findet nicht statt. Ich komme zum zweiten Punkt. Wer will verdammen? Oder hier heißt es wörtlich, wer ist der Verurteilende? Wer hat das Recht zu verurteilen? Das ist die Frage, die Paulus hier stellt. Im Gericht ist es ja so, nach Abwägung aller Beweise und Indizien, nachdem der Staatsanwalt und der Verteidiger gesprochen haben, da zieht sich das Gericht zurück und die Argumente werden abgewogen und dann erscheint der Richter wiederum im Gerichtssaal und verkündet den Richterspruch. Das Urteil spricht also der Richter, niemand anders. Und der Richter in unserem Fall, in dem Fall, den Paulus hier erwähnt, wer ist der Verurteilende? Wer kann nur verurteilen, wenn es dazu käme? Wer ist das? Ist der allmächtige Gott, Gott der Vater. Aber nun haben wir nicht nur einen Richter vor uns, sondern wir haben auch einen Beistand neben uns. Da heißt es ja, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Gott vertritt uns. Das heißt, wir haben einen Rechtsbeistand, wir haben einen Anwalt an unserer Seite. Der Anwalt ist Jesus, euer und unser Herr. Ich denke an die Geschichte aus Johannes 8, Verse 1 bis 11. Da wird eine Ehebrecherin auf frische Tat ertappt, warum auch immer nur sie, nicht der Mann auch, aber sie wird vor den Hohen Rat gezerrt. Sie hat den Tod vor Augen. Damals war es nicht immer üblich, dass jemand die Todesstrafe bekam, weil darauf eigentlich die Todesstrafe stand. Man hat manchmal darauf verzichtet, aber sehr häufig wurde sie praktiziert. Sie hat also den Tod vor Augen. Und die Männer schleppen sie vor Jesus. Sie wollen ihm eine Falle natürlich stellen, das hat gar nichts mit der Frau zu tun. Sie wäre nur schmückendes Beiwerk, nichts weiter. Sie wollen ihm ein Bein stellen, ihm, dem Anwalt. Und ich habe noch keinen besseren Anwalt gehört, gesehen wie diesen. Mit einem Satz ist die Beschuldigte frei und die sonst so tadellosen, scheinheiligen, Saubermänner sind schuldig. Mit einem Satz. Und der lautet, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus hätte es tun können. Er war ohne Sünde. Er tat es nicht. Nun könnte man sagen, okay, wenn du jetzt das so ins Feld führst, dann ist Jesus ja quasi ein Rechtsverdreher. Denn die Frau hat doch offensichtlich was falsch gemacht. Offensichtlich. Und Jesus heißt das auch gar nicht gut. Er sagt zu ihr, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Tu das nicht wieder. Mit anderen Worten, das ist Sünde. Jesus ist kein Rechtsverdreher, wie man heute vielleicht manchmal Anwälte nennt. Jesus hat es mit dem Recht sehr genau genommen. Aber er deutet nur darauf hin, dass die anderen auch nicht ohne Schuld sind und dass keiner imstande ist, ein Gerichtsurteil zu treffen, außer ihm. Und schaut mal, das war kurz vor seiner Kreuzigung. Dann nimmt er diese Schuld dieser Frau und trägt sie ans Kreuz. Und am Kreuz stirbt er für diese Schuld. Es musste dafür Blut fließen. Aber er tut das an ihrer Stelle. Und das ist der Unterschied. Und deshalb heißt es hier, er, der uns vertritt. Jesus kann uns vertreten. Und das ist genau die Verteidigung, die hier auch Paulus führt. Er sagt, Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Mit anderen Worten, der für euch gestorben ist, für uns alle gestorben ist. Er ist hier. Wir wissen ja, dass für eine Straftat eine Person nur einmal verurteilt werden kann. Wenn das Gericht einmal gesprochen hat, das kann man natürlich revidieren, das Urteil. Aber wenn das Urteil angetreten, also die Strafe angetreten wurde und diese Strafe gesühnt wurde, dann ist es nicht möglich, wegen einer Straftat ein zweites Mal angeklagt zu werden. Das ist heute noch so. Und Jesus nahm eure und meine Sünden auf sich. Deshalb können wir vor Gericht, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, nicht mehr verklagt werden, denn Jesus hat unsere Sünden bereits ans Kreuz getragen. Und für eine Schuld können wir nicht ein zweites Mal verurteilt werden für eine Straftat, die wir getan haben. Die Sünde ist gesühnt und wir sind demnach frei. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, das kennen wir, diesen Vers alle sehr gut, da heißt es, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, die wir eigentlich erleiden mussten, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Wer will uns scheiden? Oder genau formuliert aus dem Grundtext, wer wird uns trennen von Gottes Liebe? Wer kann uns trennen von Gottes Liebe? Nun, wir haben ja gesagt, wo kein Kläger ist gegen uns, da kann natürlich auch kein Urteil erfolgen. Und wo kein Urteil gegen uns gesprochen wird, da gibt es keine Strafe. Denn das Urteil würde ja quasi die Strafe als Folge haben. Die Strafe, die wir erleiden müssten, wäre ganz einfach formuliert: Trennung von Gott. Ewige Trennung von Gott. Und wisst ihr was? Ich möchte gar nicht die Hölle irgendwie jetzt mit irgendwelchen Darstellungen vor Augen führen. Ich möchte gar nicht malen, wie es in der Hölle ist. Sondern ich will nur sagen, die Abwesenheit Gottes ist die Hölle. Wo Gott nicht ist, da ist Hölle. Wenn Gott sich zurückzieht und der Mensch sich selbst und dem Gegenspieler Gottes überlassen wird, das ist Hölle. Nicht das gierig fressende Feuer alleine ist die Hölle, sondern die Abwesenheit Gottes. Heute ist Gott noch da. Du kannst sagen, ja, aber wo ist Gott? Dann müssten wir ja jetzt ja schon in der Hölle sein. Das stimmt nicht. Gott ist derjenige, der alles trägt und durch ihn alles besteht. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht fühlen oder nicht direkt greifen können. Wenn Ungläubige sagen, ja, wo ist er denn? Juri Gagarin, als er die Erde halt verlassen konnte mit seiner Rakete, der hat dann auch gesagt oder soll gesagt haben, keine Ahnung, ob er das gemacht hat oder ob das die Kommunisten nur so geschrieben haben, ich habe Gott nicht gesehen. Ja klar, Gott kannst du nicht mit deinen natürlichen Augen sehen, aber ich sage dir, Gott ist da. Gott ist da. Und wenn Gott nicht da wäre, dann wäre das nach meiner Definition Hölle. Und wenn dieses Blatt, dass Gott nicht mehr da ist, wenn dieses Blatt sich wendet, dann sind wir verloren. Noch einmal zur Situation im Gerichtssaal. Ein Anwalt und ein Staatsanwalt halten ihre Plädoyers. Die Richter beraten und dann ergeht ein Richterspruch im Namen des Volkes. Und wenn es dann heißt, schuldig, dann ist es sehr häufig so, dass dann sofort im Anschluss die Handschellen klicken. Dann erfolgt augenblicklich eine Trennung. Vielleicht für lange Zeit wird jemand weggesperrt. Wenn wir schuldig gesprochen würden vor dem Gericht Gottes, dann würden wir eine ewige Trennung erleben von Gott. Dieses muss aber nicht mehr erfolgen, weil wir gerecht gesprochen sind, weil es keinen gibt, der uns jetzt noch gegen uns Anklage erheben kann. Der Richter hat bereits gesprochen, dass wir gerecht sind vor ihm, vor Gott. Und so fragt Paulus hier rhetorisch, was kann uns denn scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Schwert? Ja, das kann zutreffen. Wir predigen hier kein Wohlstandsevangelium. Wir sagen nicht, komm zu Jesus und alles wird gut. Don't worry, be happy. Das sagt keiner von hier vorne. Es kann sein, dass du schwierige Zeiten erleben wirst, dass wir schwierige Zeiten erleben werden. Das kann sein. Aber es wird uns nichts von Gott trennen. Kaiser Nero, ja, in der Zeit, als Rom brannte, schob er es ja, so wird es jedenfalls überliefert, den Christen in die Schuhe, dass sie die Stadt Rom angezündet hatten. Und er Es begann eine riesige Verfolgungswelle. Christen wurden hingemetzelt, hingerichtet und unter anderem auch in den Arenen den wilden Tieren vorgeworfen. Und Kaiser Nero kam mit einer Sache nicht klar. Er sagte, sie singen, wenn sie sterben. Das war zu viel, damit kam er nicht klar. Nun, ganz einfach deshalb, weil damit noch nicht alles zu Ende ist. Und weil auch das Schlimmste, wie Paulus es sagt, oder Angst oder Blöße oder Schwert steht ja für Tod, auch der Tod kann uns nicht trennen von Gottes Zusage. Gottes Zusage gilt, ich stehe zu dir. Gottes Zusage gilt, ich stehe zu dir. Ob du ihn bereits kennst oder nicht, er hat sich auf deine Seite gestellt. Die Frage ist, wo stehst du? Und jetzt komme ich zu den beiden letzten Versen. Jetzt sollten wir aufwachen. Das sind so zwei Verse, wo ich sage, ich bin ja alles andere als ein Charismatiker. Ich bin ja nicht so einer, der total von Gefühlen lebt und jetzt sofort Halleluja anfangen würde, von hier vorne zu singen. Aber ich sage euch, wenn ich diese Verse lese, dann ist es mir so danach, dass ich das tun könnte. Es sind mit die schönsten Verse, die es gibt in der Bibel, wo es heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte oder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gottes Zusage gilt, ich stehe zu dir. In einem Lied heißt es, hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überwand. Ich bin da, sagt Jesus, darum fürchte dich nicht. Amen.